Hast du dich schon mal gefragt, wie alt du werden möchtest? Stell dir vor, du könntest nicht nur 90 werden, sondern diese 90 Jahre kerngesund erleben. Keine Multimorbidität mit 5 Alterskrankheiten gleichzeitig, kein Diabetes, der dein Herz angreift, keine Demenz, die deine Persönlichkeit auslöscht, sondern fit im Kopf, stark im Körper, voller Energie, fast bis zum letzten Tag. Klingt gut und klingt auch ein bisschen nach Science Fiction, ist es aber nicht. Es ist das Versprechen der Healthy Longevity Forschung und die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann und wie. Denn die Realität, die sieht heute düster aus. 85% aller Menschen über 75 kämpfen mit mehr als einer Alterskrankheit. Die Lebenserwartung steigt zwar weltweit, aber die Health Span, also die gesunde Lebenszeit, die kommt nicht hinterher. Wir werden älter, aber kranker. Und das bringt unsere Gesundheitssysteme schon heute an ihre Grenzen und das wird in den kommenden Jahren auch noch zunehmen. Gleichzeitig gibt es eine Gegenbewegung, die Longevity-Bewegung. Und da gibt es auch eine ganze Branche, die sich darum formiert hat. Milliarden von Euro und Dollar fließen in Startups, Stammzellen, Senolytika, epigenetische Reprogrammierung. Überall sprießen Versprechungen wie Pilze aus dem Boden. Aber was ist eigentlich dran am Hype? Was davon ist echte Hoffnung und was ist vielleicht heute schon Realität? Genau das sind die Fragen, mit denen sich mein heutiger Gast beschäftigt. Sie ist Biologin und Wissenschaftsjournalistin, jemand, der seit Jahren die Longevity-Forschung entwirrt und in den Alltag für dich übersetzt. Sie hat auch einen eigenen Podcast, der nennt sich Stay Young und da spricht sie regelmäßig mit führenden Alternsforschern weltweit und trennt in ihren Arbeiten klar den Hype von der Hoffnung und der Realität. In ihrem Buch mit dem Titel Ab morgen jünger zeigt sie, wie Messen, Machen und nochmal Messen zu mehr gesunden Lebensjahren führt. Eins wird dabei schon klar, man kann eigentlich nicht zu früh anfangen, sich um sein gesundes Altern zu kümmern. Deswegen ist ja auch die spannende Frage, was kannst du jetzt, heute schon tun mit vertretbarem Aufwand, sodass du später im Alter dein Leben länger, gesünder und fitter genießen kannst. Einige spannende Antworten gibt's jetzt in dieser Folge. Herzlich willkommen bei Fitness mit Marc, heute mit Nina Ruge.
Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er fährt das alte Herrenfahrrad seines Großvaters aus den 1950ern, ohne Gangschaltung, dafür aber mit extra großem Gepäckträger. Marc Maslow!
Ja, herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, liebe Nina.
Hallo Marc.
Nina, du bist studierte Biologin und hast auch als Journalistin Millionen von Menschen erreicht, erreichst sie immer noch. Wann wurde für dich aus Neugier für Longevity eine echte Mission?
Mit dem ersten Buch. Ich war ja die erste auf dem deutschsprachigen Markt, das war ein Zufall. Ich habe das also nicht in der Recherche der amerikanischen Forschungslandschaft herausgefunden, dass Longevity nächster Megatrend werden wird, sondern es kam ein Regenerationsmediziner und Stammzellenexperte auf mich zu, das war 2017, und sagt, ich komme gerade als Postdoc aus Stanford und das mit der Longevity, da möchte ich ein Buch draus machen. Ich kann aber nur wissenschaftlich schreiben, brauche jemand, der populärwissenschaftlich schreiben kann. Und ich hatte schon 4 populärwissenschaftliche medizinische Bücher geschrieben mit Experten zusammen. Dann habe ich mich damit begonnen zu beschäftigen und ich habe mich so verknallt in das Thema, weil sich da so eine ganz neue Welt auftut. Die Zellbiologie wirklich verstehen, was ist Altern, was passiert da bis tief in unseren Zellstoffwechsel hinein. Das fand ich so irre, dass ich das erste Buch mit 350 Seiten geschrieben habe. Der Verlag hat gesagt, du hast eine Meise, Zellbiologie des Alterns, 350 Seiten, das liest doch keiner. Und dann war das auf Anhieb ein Bestseller. Hatte sicherlich was mit Corona zu tun, weil das gerade da auf den Markt kam. Und das Gesundheitsbewusstsein und die Sensibilität der Menschen deutlich gestiegen war. Ja, und seitdem mache ich nichts anderes mehr.
Ich habe gesehen, du hast jetzt schon 3 Bücher auch zum Thema Longevity geschrieben.
5.
5 schon?
Mhm, wow. Alles Bestseller, wenn ich das erwähnen darf.
Beeindruckend, wirklich.
Das 6. ist gerade erschienen, Entschuldigung. Mhm.
Das Sex ist gerade erschienen. Sag den Titel nochmal, bitte.
Also ich habe 3 Bücher zum Thema Ernährung, weil so viele Menschen danach fragen. Und das Neueste ist der Ernährungsplan. So, Verjüngung der Ernährungsplan, weil es gibt auch der Verjüngungsplan. Deshalb ist das ein bisschen missverständlich, aber das Neueste ist der Ernährungsplan, Verjüngung.
Das verlinken wir auch in den Shownotes. Vielleicht kennt es auch da ein oder andere oder die ein oder andere Zuhörerin schon und hat es zu Hause. Du schreibst unter anderem zum Thema gesundes Altern oder Healthy Longevity. Was ist daran Hype und was ist real? Und lass uns vielleicht erstmal mit dem Hype starten. Was nervt dich denn am meisten an der aktuellen Longevity-Bubble, wenn wir es so bezeichnen wollen?
Ja, es gibt die Longevity-Bubble. Und die muss man vielleicht erstmal definieren. Das ist einfach, dass sich enorm selbst optimieren, koste es, was es wolle. Und mit der Betonung auf koste es, was es wolle, das ist meistens teuer, aber häufig wissenschaftlich nicht evidenzbasiert. Sprich, sich um sich selbst drehen, der vermeintlichen längeren Lebensspanne willen, ist aber ganz normal. Weißt du, weil ein neuer Megatrend wie Longevity, jeder möchte gerne länger leben, aber das möglichst gesund. Ein Megatrend, ein neuer, hat immer ganz, ganz schnell jede Menge Trittbrettfahrer, die ganz schnell ganz viel Geld damit verdienen wollen und sich einen Dreck drum scheren, ob das jetzt wissenschaftlich abgesichert ist oder nicht. Also von daher nervt mich das gar nicht, sondern es ist einfach für die Menschen, die sich für das Thema interessieren, ein bisschen verwirrend, um nicht zu sagen, es ist oft ein Dschungel. Was kann ich denn jetzt wirklich tun, was einigermaßen bezahlbar ist und was einigermaßen wirklich sicher ist. Und deshalb bezeichne ich mich auch als Bullshit-Filter, weil doch viel Bullshit auf dem Markt ist und vieles auch noch nicht so entwickelt, dass man da endgültig sagen kann, du, wenn du das machst, das lässt dich länger gesund bleiben. Und da sind wir bei der Definition, was wollen wir eigentlich? Nämlich die, die seriös unterwegs sind. Und das sind zellbiologische Top-Experten, das sind Mediziner, das sind Geromediziner, so heißt die neue Forschungsdisziplin, also die Forschung des Alterns und was man dagegen tun kann. Die sagen natürlich alle, wir wollen nicht den Lifespan verlängern, was viele sagen, oh, du wirst mal 150 oder alle die, die jetzt geboren sind, werden 100, das ist Bullshit, sondern wir wollen Healthspan verlängern, also wir wollen die gesunde Lebensspanne verlängern, sodass du bei uns in den Industrieländern im Schnitt als Frau 82 werden kannst und das möglichst gesund im Schnitt, das ist schon irre, ne? Und dann aber möglichst schnell sterben. Und als Mann, naja, 78, 79.
Ja, und da gibt's ja auch einige unglaubliche Versprechen da draußen. Ich meine, Aubrey de Grey, der wirft 1000 Jahre Lebensspanne in den Raum. Wie gehst du mit solchen Versprechen um?
Alle die, die sich intensiv mit diesem Fach auf einer seriösen wissenschaftlichen Ebene befassen, sagen, naja, Aubrey de Grey ist ein Wissenschaftler, der ernst zu nehmen ist und der gerne mal provoziert und damit Aufmerksamkeit auf das Fach und seine Inhalte lenkt. Von daher sollte man dann von dem Punkt an, wenn sich die Menschen damit ein bisschen näher befassen, gleich sagen, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist nicht zu erwarten, dass du 1000 Jahre alt wirst. Und Don't Die, wie die Dokumentation auf Netflix von Brian Johnson, über Brian Johnson ja betitelt ist, das wird auch nicht passieren, sondern wir, unsere Generation, auch die nächste, wird durchaus vielleicht noch ein bisschen länger leben dürfen, ein Jahr vielleicht oder anderthalb. Aber die große Lebensverlängerung, die kommt wahrscheinlich, aber erst dann, wenn die Forschungsergebnisse, das sind ja dann wirklich taffe Medikamente, wenn die durch alle Prüfverfahren durchgegangen sind etc. In den nächsten 10, 20 Jahren werden wir wahrscheinlich keine große Lebensverlängerung erwarten können, aber hoffentlich eine Verlängerung der Gesundheitsspanne.
Und das ist, glaube ich, schon eine tolle Perspektive für uns alle. Wir sehen, da gibt's viele, ja, viele große Versprechen da draußen, die irgendwie häufig zu schön, um wahr zu sein, klingen.
Du, darf ich dir eine Zahl sagen? 11 Jahre. Das ist jetzt die neueste statistisch proved Zahl der Jahre, die die Menschen in Deutschland am Ende ihres Lebens krank sind. 11 Jahre mit meistens mehreren Alterskrankheiten. Also Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Demenz, Arthrose, Diabetes etc. Diese Phase des Leidens am Ende des Lebens, wo du angewiesen bist auf Rollstuhl, auf Pflege, was auch immer, die zu schrumpfen, das ist ein wahnsinnig wichtiges Ziel und dem verschreibe ich mich halt wahnsinnig gerne und alles andere kannst du jetzt erstmal zurückstellen, finde ich.
Gab es für dich auch mal einen Moment, wo du dachtest, boah, das ist jetzt zu verrückt, das glaube ich nicht und am Ende wurde es dann doch Realität?
Oh, da passiert vieles. Das finde ich schon wahnsinnig spannend. Also nimm allein die Abnehmspritze, ja, GLP-1-Rezeptoragonisten und dann gibt es ja jetzt auch die dualen Rezeptoragonisten wie Mounjaro zum Beispiel, dass die mit einiger Wahrscheinlichkeit breite Longevity-Effekte haben und zwar Health-Span-Extension, ja, also Gesundheitsspanne, aus denen wahrscheinlich das Immunsystem stärkend, Diabetes sowieso vorbeugend, Herz-Kreislauf-System stärkend, wahrscheinlich Leber und Niere auch und einiges mehr. Also das finde ich erstmal einen großen Hoffnungsschimmer. Noch ist das alles nicht bewiesen bis ins Letzte, aber es gibt deutlich Hinweise drauf. Und wenn du auf die andere Seite der Forschung gehst, nämlich die wirklich ganz stark in Richtung Verjüngung schaut, da siehst du bei der sogenannten epigenetischen Reprogrammierung, wie du also einzelne Zellen durch Hinzufügen von Faktoren, die über eine ganz bestimmte Zeit einwirken, dann wieder abgeschaltet werden, wo du eine Verjüngung der Zellen um 20 bis 30 Jahre bewirken kannst und das jetzt für Organe gecheckt wird und das bei Affen auch schon dazu geführt hat, dass die Nervenzellen so verjüngt werden konnten, dass nicht sehende Affen wieder sehen konnten. Das sind schon Effekte und Ergebnisse. Alles erstmal Beginn, ja, aber wahnsinnig spannend.
Ja, da fragt man sich ja zu Recht, warum sollte das nicht auch für einen Menschen gehen dann?
Klar, das ist aber häufig nicht der Fall. Häufig sind Mäuse, wir sagen ja immer, Mäuse sind keine Menschen, Affen sind keine Menschen, sind die Erkenntnisse und Ergebnisse beim Menschen nicht so toll wie bei Tieren, manchmal aber sogar besser. Das muss man halt valide in kontrollierten Studien nachweisen.
Du sprichst, und hast es eben ja auch schon angedeutet, von Healthcare statt Sickcare. Lass uns da nochmal reingehen. Was bedeutet das jetzt konkret für jemanden, der vielleicht heute ja 40 ist, 50 oder 60?
Du, das ist eine absolute Notwendigkeit des Umdenkens und der Transformation in unserer Gesellschaft. Wenn wir das nicht schaffen, das umzudrehen, dass die Menschen erst dann zum Arzt gehen und sich um ihre Gesundheit kümmern, wenn sie krank sind, Sick Care, und die Krankenhäuser und Ärzte überquellen von alten Menschen, die mehrere Erkrankungen gleichzeitig haben, dann sehen wir ja jetzt schon, volkswirtschaftlich ist das nicht mehr bezahlbar. Die ganzen Therapien werden immer besser, aber auch immer teurer. Und die Menschen werden ein bisschen älter. Die Leidensspanne am Ende des Lebens wird länger, nicht die Gesundheitsspanne. Und das ist von unserem Gesundheitssystem gar nicht mehr finanzierbar. Wir sehen ja jetzt auch schon, die ersten Kassen gehen insolvent. Die Vertreter, die Chefs der Krankenkassen wollen jetzt die Bundesregierung oder haben die Bundesregierung verklagt, weil sie so viele Kosten aufgebrummt bekommen, die sie nicht mehr stemmen können. Wir müssen das System ändern. Wir müssen hin zur Prävention. Und Prävention klingt so, naja, ich mache mal eine Darmspiegelung. Prävention bedeutet, und da sind andere Länder viel weiter vorne als wir, wie beispielsweise die Vereinigten Arabischen Emirate oder auch Singapur, die beginnen, die Mütter schon in der Schwangerschaft zu beraten. Wie ernährst du dich, damit dein Kind ohne eine Diabetesanlage auf die Welt kommt? Wie ernährst du es in den ersten 2 Jahren? Was tust du dann? Wie kochst du für deine Familie? Etc. Und in Singapur geht das ja so, aber auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da gibt es Gesundheitszentren, da kannst du hingehen. Jeder kriegt gratis ein Wearable. Du kannst also dich checken, du kannst dich dann auch beraten lassen in diesen Centern und bekommst auch ein Punktesystem. Datenschutz wird nicht so extrem eng gesehen wie bei uns. Du kannst es also freigeben und dann bist du zum Beispiel in Singapur an der Kasse vom Supermarkt, hast einen Riesenberg Gemüse gekauft. Niemand kontrolliert, ob du es auch isst, aber du kriegst ganz viele Punkte, die dir dann in der Summe ermöglichen, zum Beispiel einen geringeren Krankenkassenbeitrag zu zahlen, oder du kriegst irgendwas anderes geschenkt. Und du wirst extrinsisch motiviert, intrinsisch aber schon von Kindesbeinen an, dass du im Kindergarten lernst, Gemüse anzubauen, Gemüse zu kochen, dich zu bewegen und mit Social-Media-Tools sehr sparsam umzugehen. Das machen wir alles noch nicht, brauchen wir aber.
Ja, da rennst du bei mir offene Tür. Nein, ich habe dieses Thema schon umfassend, zumindest im Freundeskreis, diskutiert. Beim Laufen um die Hamburger Außenalster hatte ich letztens auch das Thema wieder. Wie wollen wir es denn messen? Wie wollen wir diese Anreize geben?
Zum Beispiel Bayern, da habe ich jetzt gerade das große Vergnügen gehabt, den Masterplan Prävention der Bayerischen Staatsregierung von der Gesundheitsministerin, die für Pflege und auch Prävention zuständig ist, Judith Gerlach, den mit vorzustellen. Und sie rollt da wirklich einen ganz breiten Plan aus für, und Bayern ist ja nun Flächenland, für bis in alle Kommunen hinein Angebote, Angebote, Angebote für die Menschen, auch in den Schulen das Essen besser zu machen, die Angebote für Bewegung, die Angebote auch für psychische Betreuung bei Problemen etc. Und das möglichst breit über die Gesundheitsämter, denen ganz neue Aufgaben zu geben. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass die das in Bayern machen, sondern die Gesundheitsämter sind schon gewohnt, schöne Kampagnen für die Menschen auszurollen und dabei aktiv zu werden. Also da sind schon erste Themen unterwegs. Auch die Bundesgesundheitsministerin Warnke kapiert und sagt das auch, dass Prävention ein Riesenthema ist. Sie stößt auf gigantischen Widerstand. Die Apotheken sind jetzt gerade dabei und ich bin da sehr, sehr engagiert und unterstütze Apotheken einfach durch Werbung und Marketing, dass sie zu Präventionsapotheken werden, zu niederschwelligen Anlaufstellen. Aber natürlich müssen da auch die Mitarbeiter ausgebildet werden. Wenn du allein schon siehst, in Vereinigten Arabischen Emiraten, da werden die Ärzte in Richtung Prävention ausgebildet. Jetzt endlich. Wir haben das bei uns noch nicht. Du kannst einen Facharzt machen, dann hast du 12 Jahre studiert und dann kannst du irgendwann mal eine Fortbildung als Arzt in Sachen Präventionsmediziner machen. Das ist Gaga. Das muss in das Studium gleich von Beginn an rein. Was bedeutet es Prävention von Kindesbeinen an und im Grunde neues Selbstverständnis für die Ärzte? Ich bin einer, der die Menschen beim Gesundbleiben begleitet und nicht repariert. Meine Hauptaufgabe ist, sie so zu beraten, auch so zu messen, dass wir zum Beispiel bei Jugendlichen, wenn wir da sehen, oh, der hat aber Übergewicht, gleich mal checken, was ist mit einer Diabetesgefahr? Wie sehen die Blutfette aus? Auch bei einem 16-Jährigen. Wie kriegen wir den da irgendwie hin, dass er seinen Lebensstil umstellt? Da müssen wir mit den Eltern reden. Oder wir brauchen Institutionen, die da helfen. Und das flächendeckend für 80 Millionen Menschen, das brauchen wir. Und das haben aber jetzt auch zum Beispiel die Charité in Berlin, die sagt, wir wollen viel, viel stärker das Thema Prävention in den Vordergrund stellen. Wir sind die Besten in Europa, wir gehören zu den Besten in der Welt, die reparieren. Aber wir wollen auch die Besten werden in Prävention. Das ist aber eben ein Prozess, der ist träge, weil unsere Systeme das alles total verlangsamen und blockieren. Und wir brauchen diese Wandlung schnell.
Schön zu hören auch, dass sich da schon was verändert. Und ich glaube, es läuft am Ende wahrscheinlich auch über die Gesellschaft, in der das Thema ja jetzt auch präsenter ist, viel präsenter. Vielleicht reden wir nochmal über das Thema Intervallfasten. Du sagtest, du hast es lange gemacht und machst du es jetzt heute noch?
Ich mache es nicht mehr so oft. Einfach wegen der Studienlage, weil es nicht klar ist, ob es bei Menschen über 60 noch was bringt. Aber insgesamt, das ist sonnenklar, Kalorienrestriktion hat ähnliche Effekte. Das Intervallfasten vielleicht noch ein bisschen mehr, aber Kalorienrestriktion heißt, dass du ein bisschen weniger isst als die Menge an Kalorien, die du eigentlich schön ausgerechnet für deinen Grundumsatz brauchst. Ein bisschen weniger, aber bitte alle Makro- und Mikronährstoffe, die du brauchst. Das ist also durchaus klar, was du dann essen solltest, nämlich Gemüse und das möglichst nicht frittiert oder so und in einer irgendwelcher fettigen Soße schwimmen, sondern in Form von Salaten oder eben toll gemachten, fettarmen Gemüsegerichten. Aber Olivenöl immer sehr gerne. Ich Intervallfasten. Also, ja, kommt zwangsläufig vor. Ich reise irgendwo, kriege nur irgendwelche Semmeln vorgesetzt, Wurstsemmeln oder Käsesemmeln und dann esse ich das halt nicht und dann bin ich schon beim Intervallfasten. So. Aber so wie ich, dass ich wirklich überhaupt nicht frühstücke und erst mittags um eins was esse und abends, was weiß ich, um 19 Uhr das letzte Mal. Das mache ich in der Form derzeit nicht, bekommt mir aber auch sehr gut. Nur, also es gibt halt nur Joghurt morgens, ne? Keine Kohlenhydrate und so.
Aber mit Obst, sagtest du, ne?
Ein bisschen blaue Beeren.
Ah ja, da bin ich auch ein Riesenfan von. Ich mag die aber auch einfach gern.
Sind eben so polyphenolreich.
Ja. Also ich praktiziere das Intervallfasten seit über 10 Jahren jetzt. Mir passt es einfach gut auch ins Leben rein. Und ich merke, jetzt als du das eben mit den Semmeln erzählt hast, die Situation kennt ja jeder von uns. Gerade auf Reisen oder wenn man irgendwo eingeladen ist, dann gibt es da vielleicht eher hochverarbeitete Dinge, die angeboten werden. Und ich stelle für mich fest, seitdem ich Intervallfaste, fällt es mir ganz leicht, dann auch zu sagen, ja, esse ich jetzt nichts, esse ich später was, weil mein Körper eben gewohnt ist, dass es nicht immer was gibt. Da hatte ich früher größere Schwierigkeiten mit. Wie ist das für dich? Also einfach so vom Hyper her. Ja, also ich glaube, dass das für viele ein Thema ist.
Man kann sich wirklich, ja, hast du völlig recht, man kann sich total umprogrammieren, dass Hunger zum einen auch, Hunger ist nichts Schlimmes, da wir ja sicher sein können, überall ist ein Kühlschrank, wo was drin ist. Du kannst immer essen. Und das waren wir ja eben bis vor 100 Jahren überhaupt nicht gewöhnt. Und wir sind von unserem limbischen System, ich sage immer ganz nett, Limbi zu dem, meint es ja gut mit uns und sagt, wenn du was zu fressen siehst, fettig und süß, friss so viel du kannst, damit du Fettzellen aufbaust für schlechte Zeiten. Ja, danke Limbi, aber wir brauchen dich in der Form nicht als Fressstimulanz, sondern wir haben genug. Das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass man sich das bewusst macht. Hunger ist was Schönes, was Gutes. Das hilft mir, gesund zu bleiben. Natürlich kein Brüllhunger der ganz schlimmen Sorte, aber eben so ein bisschen hungrig. Also wenn ich zum Beispiel eine große Veranstaltung moderiere oder eine Podiumsdiskussion, was auch immer, wo ich total crisp sein muss, dann mache ich keinen Intervallfasten vorher, sondern da gucke ich schon, dass ich auch ein paar Kohlenhydrate zu mir nehme und auch mal Zucker. Weil ich einfach, das Gehirn braucht am meisten der Glucose und wenn ich es richtig anstrenge, dann will es auch richtig was haben. Ich finde auch, was Sport angeht, ich könnte nicht Sport machen und vorher was essen. Kommt auch wieder drauf an, ne? Wenn du Hochleistung machst und Ausdauerhochleistung, ist wieder was anderes. Deshalb bin ich ein großer Fan von personalisierter Ernährung, personalisierter Langlebigkeitsempfehlung. Jeder ist anders, Frau und Mann sowieso. Jung und alt auch. Und wenn du dann auch noch unterscheidest zwischen Vegetariern, Veganern und Fleischessern, nochmal was anderes. Die brauchen alle unterschiedliche Empfehlungen. Und man braucht da auch mal so ein bisschen messen. Was passiert denn da in meinen Blutwerten oder auch mit meinem Blutdruck etc.? Es gibt keine One-Fits-All-Empfehlungen.
Vielleicht nochmal, du hast eben das Thema Sport auch angesprochen. Wie sieht dein Sportprogramm aus? Oder worauf legst du Wert?
Ich versuche, Ausdauersport und Krafttraining zu kombinieren und Krafttraining mehr und mehr einzusetzen, als ich das früher tat. Ganz einfach, weil wir, wenn wir älter werden, die Fast-Twitch-Fasern, die du ja bestens kennst, also die für die schnelle Reaktion und für die starke Kraft zuständig sind, die bauen wir leider altersbedingt natürlicherweise ab. Wenn wir das wissen, und wir auch wissen, dass das Training hilft, die nicht abzubauen, dann sollte man das doch tun. Ich bin aber nicht der Typ, der gerne ins Fitnessstudio geht. Ich habe das eine Zeit lang gemacht. Ich finde dieses da an den Maschinen sitzen, 30 Sekunden Pause, dann wieder und so, das ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich mache seit Jahren Online-Training. Also ob du Heather Robertson kennst, ich finde die richtig toll, das ist eine Amerikanerin, die Online-Kurse ganz, ganz viele verschiedene anbietet, mit Hanteln, mit Eigengewicht, aber schon auch hochintensiv Intervalltraining. Also die macht nicht so viele Pausen. Es gibt dazu, du machst ein Aufwärmen und dann machst du wirklich anderthalb oder ein halb, also ich, was mache ich jetzt? 40 Minuten, 45 Minuten bis zu einer Stunde. Manchmal auch weniger, wenn ich nicht so fit bin oder nicht so viel Zeit habe. Und suche mir dann immer aus, wie anstrengend der Kurs sein darf. Und ich mache das auch gemeinsam im Urlaub mal mit Männern, die richtig mit Krafttraining im Fitnessstudio unterwegs sind und die fangen an zu schnaufen und sagen, was ist denn das? Du machst doch da nur. Und dann ist da auch noch Musik nach dem Motto, das ist doch was für Frauen. Nee, das ist wirklich und viel Plank und so. Das ist wirklich anstrengend und das liebe ich auch, weil ich danach merke, erstens vorher aufwärmen, zweitens fast die ganze Zeit durchgearbeitet und dann am Ende nochmal richtig dehnen und Atem achten, ja, Nase einatmen, Mund ausatmen und so. Ich fühle mich danach so wohl, das versuche ich dreimal in der Woche. Ich schaffe es nicht immer dreimal in der Woche, weil ich einen Hund habe und dieser Hund ist ein großer Hund, der will auch richtig laufen. Das heißt, ich laufe mit dem schon eine Stunde am Tag und ich kann leider nicht mehr joggen. Ich war leider so blöd und habe jahrelang auf Asphalt vielleicht nicht mit den besten Turnschuhen gejoggt und habe eine ziemlich starke Arthrose da drin. Mache Softjogging. Das bekommt mir eigentlich gut, sodass die Arthrose nicht deutlich sich verschlechtert. Man soll ja auf jeden Fall weiter sich bewegen und nicht plötzlich still in der Ecke rumsitzen. Und ich habe eine Stammzellentherapie gemacht. Ich habe tatsächlich meine eigenen Bauchfett-Stammzellen bei einem Superprofi-Klinik entnehmen lassen und dann enzymatisch ausgelöst in eine Spritze rein und dann sowohl in die Knie als auch in den unteren Lendenwirbelbereich, wo ich auch degenerative Prozesse hatte. Das war jetzt vor 5 Jahren. Ich habe bis heute keine Schmerzen mehr. Merke aber, ich darf es nicht überlasten und so langsam kommt es zurück. Das war auch leider die Prognose, die haben gesagt, es wird dir nicht ewig helfen, aber es gibt dir eine, auf jeden Fall eine Verlängerung der schmerzfreien Kniebewegung. Ich konnte gar keine Treppen mehr richtig runterlaufen oder rauf oder ich konnte die Hundehäufchen gar nicht mehr richtig auf. So. Kann ich alles wieder seit 5 Jahren. Und jetzt gucke ich mal die neue Therapie, die Exosomentherapie, die werde ich jetzt auch mal testen. Wenn das jetzt ein bisschen wieder zunehmen sollte, dann schaue ich das. Also ich versuche jeden Tag eine Stunde zu laufen. Dazwischen auch, ich habe VO2 Max gemessen. Für mein Alter ist es gut als Frau. Das ist ja auch bei Frauen häufig niedriger als bei Männern. Aber ich will natürlich nicht, dass VO2 Max weiter absinkt. Deshalb mache ich zwischendurch auch Sprints, auch wenn es mir manchmal schwerfällt. Und merke auch, ich lebe in sehr hügeliger Landschaft. Ich gehe echt zügig hoch die Berge und jogge auch hoch. Soft joggen, also nicht im Riesentempo.
Also langsames Tempo meinst du damit?
Ja, langsames Tempo. Aber ich sehe es ja hinterher auf meinem Wearable, dass ich dann in die Phase oder in die Stufe 3 der Belastung komme. Und das will ich auch.
Erstmal das mit der Stammzellentherapie finde ich absolut faszinierend. Also ich weiß, dass viele, die hier bei uns zuhören, auch das Thema Arthrose beschäftigt. Insofern, da denke ich, vielleicht etwas, was viele Zuhörer noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Freut mich riesig, dass dir das auch so viel gebracht hat. Das heißt, du hattest vorher Schmerzen, die waren dann weg danach.
Ja, nicht nur Schmerzen, sondern ich hatte auch, was die Facettengelenke im unteren Wirbelbereich hat. Die Muskeln waren durch die Entzündung in dem Bereich so verkrampft, es war echt nur noch so ein Block, dass insgesamt natürlich, es ist ein Circulus Vitiosus, dann werden die Abstände natürlich der zwischen den einzelnen Wirbeln kleiner, deine Bandscheiben werden belastet und ich konnte mich gar nicht mehr richtig tief beugen und auch aus dem Auto aussteigen, so wie eine alte Frau, das ist alles weg. Das ist vor allem eine Entzündungshemmung, dauerhaft. Bei manchen, also ich habe jetzt gerade die neue Studie gesehen, eine seriöse Studie, die zeigt mesenchymale autologe, das sind also die eigenen, mesenchymale autologe Stammzellen aus dem Bauchfett isoliert und dann konzentriert eingespritzt, kann sogar eine gewisse Knorpelregeneration bewirken. Ist aber nicht so häufig, passiert aber.
Da gibt's tatsächlich, ist mir auch schon zu Ohren gekommen. Ich hatte das Thema auch einmal hier im Podcast, dass es eben auch schon Belege gibt dafür, dass der Knorpel sich, was man ja bisher immer gesagt hatte, dass der sich nicht regenerieren kann, dass es möglicherweise doch so ist, dass der sich regenerieren kann.
Wie stark, wenn du dir das anguckst in diesen MRTs, ja, da siehst du ja, das zum Teil sieht das ja echt schrecklich aus. Das wird nie wieder ein richtig schöner, runder Knorpel, aber eventuell ein bisschen besser.
Mhm. Das Thema Krafttraining hattest du angesprochen, glaube ich auch eine gute Nachricht für alle, die auch so eingestellt sind oder auch gar keine so eine große Lust haben, ins Fitnessstudio zu gehen. Dem Muskel ist es ja am Ende egal, wie er gefordert wird. Und da gibt es ja 1000 Möglichkeiten. Und ich musste auch gerade schmunzeln, als du gesagt hast, dass andere, die das gewohnt sind, an Fitnessstudio zu trainieren, dann auf einmal sagen, wenn sie mit dir mittrainieren, boah, das ist aber ganz schön anstrengend. Da sieht man auch immer wieder, dass das Training ja am Ende so ist. Also ich werde in dem besser, was ich trainiere. Und wenn ich die ganze Zeit Beinpresse mache, dann heißt das nicht unbedingt, dass ich bei einer anderen Belastung der Beine und Knie genauso gut bin, sondern da ist auch Abwechslung ganz gut. Und das höre ich bei dir raus, dass du wahrscheinlich auch recht abwechslungsreich trainierst dann.
Ja, also ich merke ja auch, das sind völlig andere Muskeln, die ich zum Teil damit trainiere, als ich es im Fitnessstudio gemacht habe. Ist aber, also gerade den großen Oberschenkelmuskel zu trainieren, da musst du dann auch wirklich, ich habe auch so eine, keine Powerplate, das ist so eine medizinische Wackelplatte, auf der bin ich schon auch oft und mache darauf meine Kniebeugen. Und natürlich, wenn du die Berge hochläufst und so, da hast du schon auch ein gutes Training, aber das ist ja der Muskel, der als erstes abbaut und das will ich auf keinen Fall. Und ich merke eben auch, passiert halt mal, dass ich stolper und irgendwie hinfalle und ich falle immer noch wie eine Katze, wie früher. Während eben Menschen in meinem Alter, die nicht trainiert sind, die können sich damit leider schon, weil sie halt diese Fast-Twitch-Fasern, die Weißen nicht mehr haben oder nur noch ganz wenige, fallen halt wie ein Sack. Und dann brichst du dir viel leichter was. Das ist ja häufig der Setup for Disaster. Kommt plötzlich eine Krankheit nach der anderen, weil du lange im Krankenhaus liegst, weil dein Stoffwechsel runterfährt und viele der Abbauprozesse schneller laufen.
Wird ja gesagt, ab Mitte 20 oder ab 30, dass der Muskelabbau losgeht, statistisch gesehen, dass es keine reguläre Kurve ist, sondern eine Treppe. Und diese Treppenstufen sind immer die, wo vielleicht jemand krank ist oder sich verletzt im Krankenhaus ist oder keinen Sport machen kann. Da geht es dann immer mit dem Abbau ein Stück runter und die Menschen tun dann nichts, um das wieder aufzubauen. Und irgendwann kommt man halt an die Grenze, bei der man dann auch im höheren Alter meistens seine Selbstständigkeit verliert. Und da will man natürlich nicht hinkommen.
Ja, ich sag immer, diese Rollatoren, ja, wo die alten Menschen da vorne sich festhalten, das sind Mordinstrumente. Weil du damit aufhörst, irgendwie eine Körperspannung zu trainieren. Gar nichts mehr. Du bist nur noch vorgewürfelt und gehst dann da lang. Das für eine Phase nach einem Sturz das Richtige ist, absolut. Aber sich dann, und das ist eben die Sache mit dieser inneren Entschiedenheit, und du kannst das nicht delegieren. Das ist die allerwichtigste Botschaft, die wir im Grunde, wenn wir Prävention ernst meinen, den Menschen vom Säugling mit der Flasche oder der Muttermilch reinbringen müssen. Du bist selbst für dich verantwortlich und du kannst es nicht delegieren, dass deine Bewegung und dein Körper und deine Fitness im Kopf, dass die irgendwie mal so bleiben. Du musst was dafür tun. Und wenn du halt mal krank wirst, dann ist es unangenehm, sich da wieder hochzutrainieren. Und dann mach es auch nicht mit der Ungeduld, dass du jetzt gleich wieder so fit sein musst wie früher, sondern mach kleine Schritte, die dir auch Spaß machen. Find überhaupt erstmal raus, was dir Spaß macht. Ich kenne Leute, die spielen unheimlich gerne Tennis. Ich kann trainieren, wie ich will. Ich habe dünne Arme. Ich trainiere mit Hanteln und allem. Trotzdem sind die dünn. Und mit Tennis war es für mich immer schwierig. Und die sind dann auch noch so lang, die Dinger. Hab so einen blöden Hebel dann. Ich spiele nicht gerne Tennis. Wenn also meine Freunde total gerne Tennis spielen, sage ich, super, pass nur auf deine Knie auf. Aber ich mache halt andere Sachen total gerne. Und das musst du selber auch mal rausfinden. Und ich habe mich immer total gerne nach Musik bewegt. Also ich habe Jazz-Tanz gemacht, leistungsmäßig, auf Bällen getanzt und solche Sachen. Dann mach doch sowas. Und wenn du ein Mann bist, hast du vielleicht andere Prioritäten. Aber dieses Gefühl, wie es dir danach geht, das musst du einfach auskosten. Und das kriegst du nicht auf dem Sofa, wenn du den ganzen Tag deine blöden Instagram-Reels anguckst.
Genau das ist es, dieses Gefühl hinterher. Jeder, der eine Bewegungsroutine aufgebaut hat, der will das einfach nicht mehr missen.
Ja, ich bin dir sehr dankbar, dass du es erwähnst, weil ich glaube, jetzt hören sicher auch einige zu, die gerade wieder durchstarten, sich gesagt haben, hey, ich will jetzt wieder eine Bewegungsroutine aufbauen. Und genau das ist nämlich die Belohnung, die aber vielleicht nicht immer nach dem ersten Versuch kommt, sondern erst dann, wenn ich es halt ein bisschen häufiger gemacht habe, über 1-2 Monate.
Und es hat halt ganz viel mit dem Atem zu tun. Wenn du dich nicht bewegst, atmest du ja total flach und häufig eben auch relativ schnell, so, ja. Und in dem Augenblick, wenn du wieder trainierst, beginnst du ja ganz anders zu atmen. Und dieser Atem, wenn du weißt, was das bedeutet, für Luft über deine Schleimhaut, Nasenschleimhaut streicht und du dann dieses Stickoxid, das da produziert wird, wieder in größeren Mengen einatmest und damit deine Gefäße elastisch halten kannst und der Sauerstoffgehalt in deinem Blut ansteigt, im Kopf natürlich auch und vieles andere mehr. Wenn du merkst, dass die Myokine, das sind ja die wichtigsten Eiweiße deines Muskels, dass die wieder beginnen, sich zu bewegen, also die können sich ja richtig ein bisschen bewegen, also dass du insgesamt an Beweglichkeit auch wieder zunimmst und damit auch mental ganz tolle Effekte hast. Diese Sensibilität musstet ihr natürlich auch so ein bisschen erstmal antrainieren. Und das ist keine konsumistische. Das ist eine sensible Wahrnehmung. Hey, wie geht's denn mir? Sowohl im Kopf, wie energiegeladen fühle ich mich? Wie beweglich fühle ich mich? Wie glücklich bin ich? Es ist nicht durch einen Drink oder durch einen Proteinshake oder durch einen Couch Potato Krimiabend. Kann auch mal sein, ne? Aber das ist erstmal du, um das wirklich genießen zu können und zu steuern.
Ein weiterer Bereich, das Thema Schlaf und Stress, was du auch thematisierst in deinen Büchern. Ja, jeder weiß irgendwie, dass das wichtig ist, beides. Also gerade weil es auch die letzten Jahre auch immer mehr präsent war, gerade so das Thema Schlaf. Aber was macht eigentlich chronischer Stress mit unseren Zellen und wie stelle ich eigentlich fest, ob mein Schlaf wirklich regenerativ ist?
Also natürlich erstmal, indem ich mich morgens fit und erfrischt fühle. Das ist, viele, die die Wearables tragen, trauen ja diesem Gefühl nicht mehr, sondern müssen erstmal nachgucken, was für einen Schlafwert habe ich denn jetzt? Ich trage 2, ich habe hier so einen Whoop und ich habe dann hier den Aura. Und guck natürlich morgens, nicht jeden Morgen, das sage ich mir auch ganz bewusst, ich will jetzt nicht immer da drauf gucken und ich frage mich auch immer, wie fühle ich mich denn erstmal? Sehe einfach, ich sitze halt ganz, ganz oft lange noch am Schreibtisch, habe da nicht so wahnsinnig viel Zeit, bevor ich ins Bett gehe, so total runterzukommen und in einen ganz anderen Mood zu kommen. Dann sehe ich auch Tiefschlafphase und das ist ja die entscheidende Phase. Tiefschlafphase war jetzt mal wieder kurz und Herzfrequenzvariabilität, das ist unser Stressmesser. Die war jetzt wieder total niedrig. Ich bin aus Leidenschaft, ich arbeite wahnsinnig gerne für dieses Thema und ich regeneriere zu wenig aus diesem Grund und habe zu niedrige Herzfrequenzvariabilitätswerte. Bei Frauen ist sie ja eh niedriger und je älter du wirst, wird die auch nicht. Ich tröste mich immer damit. Aber trotzdem, wenn ich mal so richtig gut geschlafen habe, mir keinen Wecker gestellt habe, das ist mit Tieren so eine Sache. Wenn dein Hund sowieso raus will, dann kannst du machen, was du willst. Du kannst nur früher ins Bett gehen, aber nicht unbedingt später aufstehen. Aber wenn ich richtig gut geschlafen habe, dann habe ich auch einen bisschen besseren HRV-Wert und vor allem längeren Tiefschlafwert. Dann weiß ich natürlich auch, die Variables messen natürlich sehr ungenau. Ich vergleiche immer das Whoop mit dem Aura. Und dann sage ich immer, Wupp, du bist so nett zu mir. Ich habe da immer mindestens 40 Minuten und deutlich mehr als bei Aura. Aura ist streng. Beide sind wahrscheinlich nicht richtig gut. Das Entscheidende ist ja auch, du kannst natürlich die Gehirnströme, die du misst, um die Tiefschlaflänge auszulesen, die kommt natürlich nicht am Arm, Handgelenk oder im Finger an, sondern die rechnen mit per Algorithmen hoch, welche Pulsfrequenz etc. ist denn jetzt verbunden normalerweise in großen Kohorten, also großen Mengen von Menschen, die hier unsere Daten liefern, wie sind die verbunden mit der Tiefschlafphase und lesen das daraus aus. Es kann aber dann beim Einzelnen vielleicht anders sein. Der hat dickere Haut oder Männer haben Tätowierungen oder Frauen haben Tätowierungen oder haben Haare am Arm und dann ist plötzlich die Uhr nicht mehr so oder auch das Armband. Ich habe ja auch noch so ein Blutdruckmesser. Dann liegt das nicht so richtig an und dann sind die Werte auch schon wieder verfälscht. Aber auch wenn du eine richtige Schlaflabormessung machst, ist eine andere Werte. Das Wichtige ist aber, dass du halt schaust, ich habe nur ein Variable und da gucke ich, wie verändert sich das, wenn ich mal früher ins Bett gegangen bin, wenn ich entspannt ins Bett gegangen bin, wenn ich eine kleine mentale Übung gemacht habe. Ich suche immer abends meine Gold Nuggets. Das sind so schöne Momente am Tag. Meistens sind die absolut unbezahlbar, nämlich die kriegst du nicht für Geld. Was weiß ich, ein unheimlich schöner Sonnenuntergang oder mein Hund gibt mir einen Kuss oder was auch immer. Und an die denke ich und dann kann ich auch gut einschlafen. Wenn ich das mache, schlafe ich auch besser. Also all diese Dinge. Also dass ich mich selber beobachte und schaue, wie kriegst du eine bessere Schlafqualität hin. Und wenn du dann noch weißt, dass die Regeneration deiner Mitochondrien, die Regeneration deines Immunsystems, das sauber Reinigungssystem in deinem Gehirn, auch was die Vorstufen für Demenzmoleküle angeht, dass das alles viel besser läuft, wenn du längere Tiefschlafphasen hast, dann sagst du dir, vom Kopf her will ich das sowieso, aber vom Bauch her bereite ich mich so auf den Schlaf vor, dass ich im Grunde auch mein eigenes Messinstrument werde und auch spüre, wann ich echt gut geschlafen habe.
Bin auch, wie du, auch ein Fan von diesen Trackern. Vor vielen Jahren, 2019, damals habe ich beides mal verglichen, die Aura, den Aura Ring und Whoop. Ist natürlich jetzt Generationen weiter, beide Hardware und auch Software. Das ist ja auch häufig ein Argument, was gesagt wird, ja, ich weiß doch, wie ich mich fühle. Ja, stimmt. Und ich habe für mich festgestellt, ich habe es dadurch eher auf dem Schirm. Mir fällt es auch leichter zu reflektieren. Und das, was du auch sagtest, die Veränderung ist ja am Ende entscheidend, selbst wenn wir Messfehler drin haben. Also auch immer jede Messung oder auch Recovery Score zu hinterfragen und zu sagen, hey, das muss nicht so wahr sein, aber es ist halt ein Messwert. Hast du bei dir festgestellt, dass bei der HRV-Messung zwischen Aura und Whoop ein Unterschied ist?
Ja, Whoop ist auch viel netter zu mir. Bei Whoop habe ich oft über 20, ich bin ja echt niedrig, aber bei Aura habe ich manchmal 10. Und da denke ich immer, Gott, ich bin ja halb tot. Ja? Und dann gucke ich mir wieder meinen Whoop-Wert an und denke, ach ja, ganz so schlimm ist es ja nicht.
Ich weiß immer nicht, ob diese HRV-Werte wirklich, ob man die so absolut sehen kann oder ob man sich da eher mit sich selbst vergleichen sollte. Ich bin jetzt auch jemand, der keine sonderlich hohen HRV-Werte hat. Ich habe für meine Community so eine kleine Gruppe bei Whoop angelegt. Da sind auch inzwischen ja einige Dutzend Leute drin. Da sehe ich immer, ich performe da nicht so gut mit meinem HRV, weil das dann eben auch miteinander in Relation gesetzt wird. Auf der anderen Seite gucke ich immer so gemessen an meinen Werten. Ich bin, wenn ich sehr, sehr, sehr gut regeneriert bin, dann habe ich mal einen Wert von 60 und auch in die 20 komme ich manchmal rein. Meine Frau, die liegt immer beim Doppelten. Also die hat unfassbar hohe HRV-Werte, auch wenn sie mal schlecht schläft. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch so ein Wert ist, einfach wie Körpergröße, dass man sich da eher mit sich selbst vergleichen musste.
Ja, wenn du weißt, was der misst, eben die Variabilität deines Herzschlages und der ist eben durch Parasympathikus und Sympathikus gesteuert. Also da, bei mir ist das schon ein Zeichen für eine sehr starke Sympathikusaktivierung. Ich bräuchte mal 3 Wochen richtig Ferien. Habe ich mir seit 7 Jahren nicht mehr gegönnt. Echt nicht. Einfach weil ich die Bücher geschrieben habe, die Podcasts mache und so vieles andere. Und es ist schon ein Unterschied, ob du mal so richtig Seele baumeln lässt. Ich komme doch immer mehr zu der Überzeugung, sollte man dann doch mal tun. Auch wenn mir alles andere so viel Spaß macht. Ich bin ja totaler Gegner von diesem Stressbegriff. Ja, alle sagen, Stress ist schrecklich. Es gibt guten und es gibt schlechten Stress. Es gibt Dauerstress, der ist toxisch und es gibt guten Stress, der ist super toll. Und ich muss also ein bisschen kapieren, dass Dauerstress toxisch ist. Das habe ich bisher noch nicht.
Wir können schon mal festhalten, Stress und Schlaf ist definitiv wichtig und auch wie man es halt messen kann. Ich kann da von mir nur beisteuern, wenn ich es nicht messe, habe ich es wirklich nicht so präsent. Das ist aber ein ganz individuelles Thema, deswegen hilft es mir, das auch immer gespiegelt zu bekommen.
Ja, und bitte nicht vergessen die klassischen Werte, Blutdruck, Ja? Wir gucken uns immer, weil Blutdruck haben wir halt in den Variables nicht drin, bis auf dieses High-Low-Band. Und da zu gucken, wenn du älter wirst, steigt der langsam an oder nicht. Das ist so wichtig, weil er darf nicht ansteigen. Dann musst du mehr Sport machen und eventuell auch einen Blutdrucksenker nehmen. Ist absolut angesagt.
Misst du den täglich, den Blutdruck?
Ja, jetzt heute schon. Bin noch in einer Findungsphase, weil ich jetzt auch wieder teste, das Hyloband gegen klassische Blutdruckmessung. Und die Blutdruckmessgeräte haben alle diese fürchterlich langen Manschetten. Und da, bei meinem Arm muss ich immer dreimal drum wickeln, dass das überhaupt irgendwie misst. Und dann habe ich mir jetzt eins gekauft, das ist für Kinder, also so kleines Maß. Und da habe ich jetzt plötzlich, ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein, ich habe da 130, 140, 150. Und mir sagt dieses Band hier, du bist super, du bist bei 120. Jetzt muss ich mal zum Arzt und sagen, jetzt misst doch mal. Ich habe aber das Gerät gekauft, das der Arzt nutzt. Ja. Und jetzt muss ich mal gucken, wie habe ich jetzt vielleicht mal eine Phase, wo mein Blutdruck wirklich ansteigt, aber das Hyloband zeigt es mir nicht. Finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, damit struggle ich jetzt gerade.
Andersrum, ich hatte mir ein Blutdruckmesser gekauft, einfach weil ich manchmal auch Klienten habe, die da ein Thema haben, da denke ich, dann muss ich ja auch mal mich auskennen mit diesen Geräten. Dann habe ich selbst gemessen und dachte ich, Mist, ich habe hier immer Bluthochdruck. Und habe dann auch schon so, dachte ich, ja, das kann ja nicht sein. Dann bin ich zum Arzt gegangen und der hat dann das auch reproduziert, sagt, ja, ist ein bisschen hoch. Und dann meint er, ja, sie haben aber auch ein bisschen mehr Oberarmumfang. Lassen uns mal eine andere Manschette nehmen. Und auf einmal war halt der Blutdruck wieder in Ordnung. Dann habe ich mir das eine, was ich mir gekauft hatte von Withings in dem Fall, das hat bei mir Bluthochdruck gemessen. Dann habe ich mir von Omron ein Gerät gekauft. Da war der Blutdruck normal. Da ist mir jetzt erstmal klar geworden, dass man sich wirklich nicht nur ein Gerät kaufen sollte, sondern am besten auch nochmal mit dem Arzt konsultieren und sagen, hey, kann das sein, dass der wirklich hoch ist? Können wir vielleicht vor Ort nochmal ein paar andere Messungen durchführen? Und ich habe mir jetzt inzwischen auch nochmal ein Handgelenkmessgerät zugelegt. Hast du damit Erfahrungen gemacht?
Ja, die werden ja eigentlich nicht so empfohlen.
Aha.
Aber da bin ich kein Profi.
Nee, bin ich auch nicht. Ich hatte in der Stiftung Warentest gelesen, die habe ich abonniert. Und da stand, das war jetzt eins von Omron, das hatte da auch eine gute Bewertung. Aber die haben auch gesagt, dass man da noch mehr aufpassen sollte bei denen. Also, für alle, die da auch messen, wenn die Werte irgendwie komisch erscheinen, ist der beste Weg, da nochmal zum Arzt zu gehen und sich da nochmal beraten zu lassen.
Oder in die Apotheke. Bin ja ein großer Fan von Messen in der Apotheke. Da musst du nicht warten und der Arzt sagt, ich kann einen Blutdruck messen und kriege ja nichts dafür. Können die nichts dafür, die Ärzte? Die werden sowieso so schlecht bezahlt. Dann lieber dahin gehen, wo sie ein bisschen mehr Zeit haben und dann natürlich auch damit verbinden, na, vielleicht kaufst du da irgendein Nahrungsergänzungsmittel. Ist ja auch gut. Auch Apotheker sollen bitte Geschäft machen. Bin sehr für übrigens Apotheken und Messen. Das wird jetzt immer mehr. Die Apotheken haben ja, wenn ich das einwerfen darf, haben durch die Online-Konkurrenz extrem Themen. Und wenn die sich weiterbilden mit ihren Mitarbeitern in Richtung Präventionsapotheke, wo du vieles machen kannst, auch jetzt gibt es ja ein neues Gerät, mit dem du einzelne Blutwerte messen kannst, auch Cortisol, auch HbA1c, also den Langzeitzucker, auch Hormone, so ein Kasten in 10 Minuten und die sind Laborqualität. Also mehr in der Apotheke möglich machen, damit die Leute schneller mal sagen, ach ja, das teste ich jetzt mal. Oder auch mal jemanden, der ein Thema hat, ich weiß nicht, wie so ein Wearable funktioniert, dann in der Apotheke sich das ausleihen können, natürlich gegen eine gewisse Gebühr und erklärt bekommen, wie man die App macht und so und wie man die ausliest. Davon halte ich ganz viel und dafür mache ich auch Werbung.
Erscheint mir absolut sinnvoll. Das Thema ist auch so komplex, dass, glaube ich, jeder, der anfängt, sich damit zu beschäftigen, mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel, mit dem Thema auch Nährstoff und Messen, sich da leicht überfordert fühlt. Und das ist ja absolut was, wo Fachleute, die sich damit beschäftigen und auskennen, dann auch helfen können. Für alle Apotheker, Apothekerinnen, die jetzt zuhören.
Ja, es bedeutet aber eben, man muss sich auch fortbilden.
Du hattest ja anfangs schon angesprochen, das Thema Kreatin ist ja den meisten Menschen jetzt so als Krafttrainings, Nahrungsergänzungsmittel bekannt. Da gibt es auch viele Studien, eins der best erforschtesten Supplemente für Sportler. Das ist eben auch eine gewisse, wenn auch kleine, aber messbare Leistungssteigerung bringt. Und du sagst, das könnte ja auch gut für die gesunde Langlebigkeit.
Für die gesunde Langlebigkeit, genau. Ja, man muss ja verstehen, was Kreatin ist. Ist ja keine Aminosäure. Alle denken mit IN hinten, so enden ja die Aminosäuren. IN, also Kreatin, ist eine Aminosäure. Nein, ist es nicht. Sondern ist ein Transportvehikel, ist ein Taxi für Energie. Das haben wir milliardenfach in unserem Körper. Das produzieren wir selber, weil wir es unbedingt brauchen. Und jeder weiß ja, dass wir diese Zellkraftwerke, die Mitochondrien haben. Und die Mitochondrien produzieren das ATP, also unsere Kleinstbatterien, mit denen unsere nicht nur unsere Muskeln laufen, sondern jeder kleine Prozess im Körper. Milliardenfach. Wir produzieren ja so viel ATP, wie wir wiegen am Tag und verbrauchen auch so viel. Ist irre. Und dieses ATP geht aus den Zellen eigentlich nicht raus, sondern es braucht ein Taxi. Und das ist das Kreatin. Das wird phosphoryliert. Da kommt dieses energiereiche Phosphatmolekül dran und dann geht das dahin, wo es gebraucht wird. Gerne in den Muskel, aber eben auch gerne im Gehirn. Es ist eben auch wunderbar, geht das durch die Blut-Hirn-Schranke durch. Und es ist auch sehr gut bioverfügbar, wenn man es als Nahrungsergänzungsmittel nimmt. Denn viele der Nahrungsergänzungsmittel, die nimmst du und dann sind die da im Dünndarm. Und der Dünndarm sagt, ja und, bitte? Und dann wird es wieder ausgeschieden. Und das Kreatin zum Beispiel gehört zu denen, Molekülen, die gut aufgenommen werden. Und es gibt zig Studien, dass deine Kognition, aber natürlich auch die Sarkopenieprävention, aber auch wenn du bettlägerig bist, hast dir was gebrochen, was auch immer, hilft. Aber Kreatin ist tatsächlich ideal eingesetzt, wenn du dich bewegst. Also nicht glauben, dass Kreatin jetzt den Muskelaufbau von alleine macht, sondern da musst du schon trainieren. Aber die Kognition beispielsweise unterstützt es tatsächlich in jedem Fall. Und du musst ein bisschen darauf achten, dass es ein qualitativ gutes Kreatin ist. Denn diese sehr billigen, stehen ja manchmal so Töpfe rum, wo du dann esslöffelweise das Kreatin schaufeln kannst. Das kommt halt zum Teil aus China und die machen das auf dem Blausäureweg. Dann hast du vielleicht noch irgendwelche netten Rückstände da drin. Also es gibt nur eine Firma tatsächlich in ganz Europa, die ein gutes, kontrolliertes, auf einem anderen Weg produziertes Kreatin macht. Und das Produkt heißt, ich weiß nicht, ob wir es hier sagen dürfen, Creapure. Und wenn dieses in dem Produkt zu lesen ist, das muss draufstehen. Die verschiedenen Hersteller können das ja nutzen, weil keiner produziert es selber, muss es liefern lassen. Wenn das draufsteht, ist das das Unbedenkliche.
Ja, das ist ein Bestandteil der Produkte. Also die liefern das, glaube ich, nicht selbst aus, sondern die liefern ja die Hersteller an. Und man sieht das dann auf der Zutatenliste, steht dann Creapure oder Creapure drauf.
Creapure.
Das ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt bei Nahrungsergänzungsmitteln, dass die nicht standardmäßig auf Schadstoffe oder so untersucht werden müssen oder das nicht geprüft wird. Und ich in der Regel dann auch, wenn ich nur nach Preis gehe, eben auch ein Risiko eingehe, was, glaube ich, auch viele nicht wissen, dass eben viele Stoffe auch verunreinigt sind. Da gibt es ja auch Studien, wo dann einfach, ich habe mal eine gesehen vor ein paar Jahren, da haben die einfach von Amazon irgendwie die 10 meist verkauften Produkte getestet und bei mehr als der Hälfte waren entweder Deklarationsfehler, dass Stoffe, die drauf standen, nicht in dem Maße drin waren oder umgekehrt, was drin war, was nicht drauf
stand. Ja,
zu viel. Und ich muss halt bei der Dosierung, auch bei vielen Stoffen aufpassen, dass ich nicht zu viel davon einnehme. Und das sind natürlich alles No-Gos. Na, dann verstehe ich auch der Punkt, dass viele sagen, ja, dann nehme ich lieber gar nichts ein. Aber diese Pauschalaussagen, da habe ich dann auch manchmal Schwierigkeiten mit, sondern wer was einnehmen möchte, sollte dann auf die Qualität achten.
Aus dem Grund eine Sonderpodcast-Reihe. Du kennst vielleicht meinen Podcast Stay Young.
Den ich auch verlinke.
Und die Sonderpodcast-Reihe heißt Faktencheck Nahrungsergänzungsmittel. Und der Faktencheck Nahrungsergänzungsmittel, da habe ich zwei Top-Experten zum Thema Nahrungsergänzungsmittel und befrage die Inhaber oder die wissenschaftlichen Chefs von Unternehmen, die Nahrungsergänzungsmittel herstellen, darauf, wie sie zertifizieren, woher die Inhaltsstoffe kommen, wie sie die verarbeiten, warum diese Dosierung, warum diese Marketingversprechen, kann man die halten, darf man das, darf man ja eigentlich nicht. Und nehmen die schon, grille die. Und das ist ganz interessant, die, die wirklich gute Produkte herstellen, lassen sich gerne grillen. Und wenn man sich, also die Podcasts sind schon lang, so wie deiner, ja, Stunde oder so. Aber wenn man die gehört hat und sich über eine Firma mal schlau machen möchte, kann man sehr viel mitnehmen und sich auch besser entscheiden, was man kauft und was nicht.
Ja, das verlinke ich und auch danke für den Tipp. Als nächstes kommen die direkt auf meine Playlist, da bin ich gespannt drauf. Das ist ein tolles Format. Ja, also auch vielen Dank dafür. Ja, das Thema Nahrungsergänzungsmittel ist unheimlich spannend. Da wird ja auch viel geforscht. Und ich überlege gerade, wie wir es vielleicht ein bisschen zusammendampfen. Ich stelle dir mal eine Frage, mal gucken, was du antwortest. Wenn du nur ein Nahrungsergänzungsmittel nehmen dürftest, und das Kreatin klammern wir jetzt mal aus, weil wir da haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, welches wäre es und warum?
Ja, also dass wir halt, wenn wir älter werden, immer weniger produzieren und das so wahnsinnig wichtig ist, das Vitamin D. Ja, wenn du draußen in der Sonne bist und so weiter, ja klar, produzierst du auch was, aber im Winter nicht. Und wir haben auf allen Immunzellen Rezeptoren für Vitamin D. Warum? Weil Vitamin D eben unsere Immunabwehr stärkt. Und das gilt eventuell auch für Krebszellen, also für das Killen von Krebszellen. Und die große Do-Health-Studie von der Uni in Zürich, also dem Unispital in Zürich, die hat halt gezeigt, das ist eine randomisierte, placebo-kontrollierte Studie mit über 70-Jährigen, 2 Jahre lang, aus 6 Ländern. Und die Daten sind wirklich erstaunlich. Aber da wurde halt nicht nur Vitamin D jeden Tag 2000 internationale Einheiten, sondern auch 1 Gramm Omega-3 gegeben, was eben auch aufgrund seiner zum einen entzündungshemmenden Wirkung, aber hat noch ein paar andere. Die Kombination ist einfach mega. Von daher würde ich das jedem, der ein bisschen älter ist, empfehlen. Als junger Mensch braucht man es nicht unbedingt, aber ab einem gewissen Alter. Und zwar Omega-3 ist wieder das Thema, wird aus Lachsresten gemacht meistens oder irgendwelchen Fischresten. Da muss man schon schauen, auch wie zertifiziert wurde. Und da gucke ich mir sehr genau an, den Hersteller. Welche Zertifikate hat er, was die Reinheit, also frei von Antibiotika und allen möglichen anderen Giftstoffen, was das angeht. Da muss man ein bisschen aufpassen.
Ja, auch das Thema Nachhaltigkeit ist, glaube ich, für viele ein wichtiges Thema. Und gerade die Fische sind ja, wenn die freilebend gefangen werden, leider häufig auch, dass da Schwermetalle drin sind und so weiter. Und da gibt es halt Produkte, die sind also absolut rein davon. Und
also gut ist, wenn ich dich da unterbrechen darf, natürlich Omega-3 aus Algen. Und das wird jetzt immer weiter propagiert. Auch es gibt jetzt immer mehr Anlagen, die wirklich hochreine Algenprodukte, Omega-3, produzieren. Das ist mein Lieblingsprodukt, weil diese Mode mit Krill, das ist wirklich für unser Ökosystem mehr eine Katastrophe, weil jetzt in ganz großem Stil Krill, das sind ja Kleinstkrebse, von denen sich ein ganzes Ökosystem von nicht nur Fischen ernährt. Das ist der Wahnsinn, das wegzufangen. Und überhaupt Fische zu killen wegen Omega-3 geht natürlich gar nicht. Da aus Fischresten Omega-3 zu machen, das ist sicherlich sehr sinnvoll, aber dann bitte kontrolliert.
Vielleicht nochmal auch in dem Kontext jetzt zum Thema Messen. Wir waren eben schon mal beim Messen von so Körperwerten, HRV, Puls und so weiter. Misst du auch Nährstoffe im Blut?
Vitamin D kann man ganz gut messen. Und das kann man jetzt auch mit dem neuen Gerät, für das ich auch Werbung mache, das sage ich ganz offen, in 10 Minuten in der Apotheke messen, weil eben Vitamin D so wichtig ist. Und viele andere, auch Vitamin B-Komplex, sich das mal anzuschauen, auch gerade B6, B9, B12, macht ganz viel Sinn. Gerade wenn man Statine nimmt beispielsweise, muss man deutlich mehr Vitamin B12 essen und zu sich nehmen als so üblicherweise. Und das zu kontrollieren, auch eben, weil ein Mangel an den anderen beiden B-Vitaminen kann dazu führen, dass du zu viel Homozystein bildest. Und Homozystein ist ein natürliches Stoffwechsel-Zwischenprodukt, aber macht Herzinfarkt. Von daher muss das runter. Und das kannst du mit dem Vitamin B-Komplex steuern. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Was ich nicht so spannend finde, ist Aminosäuren zu messen beispielsweise. Die sind so stark durch das, was du gegessen hast, getriggert. Dann hast du heute die oder morgen jene. Und auch das ganze Thema intravenös Aminosäuren zu geben. Ich halte sehr viel davon, gute Proteine zu sich zu nehmen, egal ob pflanzlich oder tierisch. Ich esse kein Fleisch. Viele Sportler essen Fleisch. Ist nichts dagegen zu sagen, wenn es ein sehr, sehr gutes, ich brauche glaube ich nicht zu erklären, was ein gutes Fleisch ist und nicht zu viel, weil einfach Fleisch hat nur gesättigte Fettsäuren. Fleisch führt zu entzündlichen Prozessen in größeren Mengen und Wurstwaren auf keinen Fall. Aber das ist jetzt nur so ein kleiner Exkurs. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass es Sinn macht, Aminosäuren im Blut zu messen.
Isst du Fisch?
Hin und wieder. Ich habe ganz, ganz viele Jahre gar keinen gegessen, einfach weil ich diese Fangmethoden so grauenhaft finde, dieses Beifang, einfach killen und wieder ins Meer und all das. Jetzt mache ich es so, wenn ich irgendwo eingeladen bin und da ist sowieso Fisch, der ist schon tot. Und ich kann davon ausgehen, dass das ein guter Fisch ist, also aus Freifang, aber auch davon eben höchstens einmal in der Woche, weil wir heute davon ausgehen müssen, da ist eben leider auch schon Schwermetall drin. Eben aus dem Meer zumindest.
Ich würde ganz gerne einen Punkt setzen hier. Ich glaube, da können wir einen ganzen Podcast zu machen. Ich verweise da nochmal auf deine Bücher.
Gerne.
Die verlinke ich auch nochmal. Da steht auch einiges nochmal zum Thema Nahrungsergänzung drin. Sehr spannender Bereich. Ein Punkt, den ich auch gerne mit dir nochmal besprechen möchte, ist das Thema, was, glaube ich, viele, die 40, die 50 vielleicht überschritten haben, beschäftigt, ist das Thema Hormonersatztherapie. Und zwar häufig hört man es für Frauen in den Wechseljahren oder vor den Wechseljahren. Bei Männern ist es aber auch ein Riesenthema. Frage ich mich manchmal, warum ist das eigentlich ein Tabuthema und wann macht es Sinn?
Ist total spannend. Also ich habe mich damit auch wirklich intensiv befasst mit Hormonexperten. Ich glaube, es ist ein bisschen ein Tabuthema, weil mit Testosteron ja immer Kraftprotz, nichts in der Birne und Aggression verbunden wird. Und dann auch noch Haarausfall. Offensichtlich zeigen die Studien, die seriösen Studien, man muss ja immer vor Pseudowissenschaft warnen, dass mit Testosteron häufig eben kein Haarausfall verbunden ist, also mit einem hohen Testosteronspiegel. Was ganz schwierig zu bewerten ist, ist, dass nicht nur der Testosteronspiegel im Blut eine Rolle spielt, sondern die Empfindlichkeit der Rezeptoren auf den Zellen für Testosteron. Und da ist bei manchen Männern schon mit einem relativ geringen Testosteronspiegel, haben die aber eine hohe Empfindlichkeit. Das ist wohl auch bei mir so gewesen, weil ich immer so ein testosteronbetonter Typ war. Dünn, wenig Brust und solche Sachen. Und dann Durchhaltevermögen und ziemlich zäh. Und kann sein, dass ich relativ viele sensible Testosteronrezeptoren habe. So zumindest hat mir das ein Gynäkologe mal gesagt. Vielleicht kann man das heute auch schon messen, weiß ich nicht. Also nur nach dem Wert im Blut gehen ist so eine Sache, aber man muss ja auch wissen, Testosteron zu messen ist schon mal nicht so eine ganz easy Angelegenheit wie bei uns das Estradiol oder das Progesteron, weil man das morgens machen muss, nüchtern und mindestens zweimal, möglichst dreimal zur selben Zeit. Und dann wird empfohlen, nach der neuesten Studienlage, wenn du ab 50 zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, aber es gibt auch jüngere Männer, die das schon spüren, wenn du merkst, du hast einen deutlichen Leistungsabfall, du bist auch persönlich, merkst du plötzlich, bin irgendwie unsicherer geworden oder ein bisschen ängstlicher, ganz merkwürdig. Und ich bin innerlich nicht mehr so straight. Aber ich habe auch mehr Probleme mit dem Training. Muskelaufbau geht immer schwieriger. Es könnte sein, dass es irgendwas mit Testosteron zu tun hat. Dann heißt es auch in den Leitlinien, dann misst mal das Testosteron. Und da gibt es so einen Grenzwert, 12 Nanomol oder sowas ist das, glaube ich, aber bitte nagel mich jetzt nicht fest. Wenn das deutlich drunter ist, dann vielleicht nochmal messen. Und wenn das deutlich drunter ist, dann mach ruhig eine Ersatztherapie mit Gel. Und guck mal, womit du dich jetzt am besten fühlst, auch mit welcher Dosis und wann du merkst, dass sich auch was verändert. Es kann andere Ursachen haben. Das kann auch was mit einer rein psychischen Thematik zu tun haben. Es kann sein, dass du vor allem niedrige Testosteronwerte haben häufig Männer mit Adipositas oder auch mit Diabetes. Das heißt also, check das mal vorher. Und wenn du diese Krankheiten hast, da kannst du mit Testosterongel nichts machen, sondern da musst du wirklich die Adipositas angehen. Und auch den Diabetes. Aber wenn das so ein normaler, durchtrainierter Typ ist, in den Hormonexpertenpraxen gibt es das auch schon in jüngeren Jahren. Aber eben beim Mann gibt es nicht die Menopause, die Andropause heißt es ja beim Mann. Die Menopause bei der Frau, das geht ja wirklich ab einem gewissen Alter, unterschiedlich bei jeder Frau, aber es geht dann, das Östrogen geht auf null. Vorher das Progesteron, zuerst geht das Progesteron runter, dann das Östrogen. Aber die gehen richtig total in den Keller, während bei den Männern, so ab dem 30. Lebensjahr, bei manchen ganz langsam, bei manchen schneller, die viel Sport treiben, bei denen geht es langsamer. 1% pro Jahr in etwa. Und manche fühlen sich mit 65, mit 70 immer noch topfit, haben überhaupt kein Problem. Und andere merken, da ist irgendwas. Und wenn dann dieser Grenzwert unterschritten ist, dann kann man sich durchaus überlegen, eine Testosteronersatztherapie zu machen. Aber nicht für jeden.
Am besten ist wahrscheinlich auch da, sich ärztlich beraten zu lassen, ne?
Ja, da muss aber ein Arzt auch ausgebildet sein, ne? Das ist auch wieder so ein Thema, genau wie die Hormonersatztherapie bei der Frau. Findet in der klassischen Ausbildung zum Hausarzt nicht statt. Und auch bei den Gynäkologen, bei den Frauen, ist das mit der Hormonersatztherapie in der Ausbildung auch kein Thema gewesen. Das kommt jetzt erst. Also man kann denen keinen Vorwurf machen. Die Frau wurde einfach,
ja, wenn die dann halt keine Hormone mehr hat, dann muss sie halt in Würde flaken. Ja,
ja, das ändert sich jetzt.
Bei der Arztwahl dann drauf achten, kennt er sich mit oder die sich mit Hormonersatztherapien aus. Dann ist aber wahrscheinlich schon eine gute Idee, also ist jetzt so mein Empfinden, gerade bei so Hormonersatz, da greife ich ja schon auch stark in den Stoffwechsel ein, da einen Fachmann oder eine Fachfrau zur Seite zu haben, die mich da begleitet, oder?
Naja, ich greife stark in den Stoffwechsel ein. Du hast halt ein Steuerungshormon, ein zentrales Steuerungshormon, bei der Frau ist es das Östrogen, das dich dafür fit macht, Kinder kriegen zu können. Und der Östrogen ist Diabetesprophylaxe, ist Demenzprophylaxe, immunsystemstärkend und so. Und nicht nur gegen Brain Fog und Knochenbrüchigkeit und so und Schweißausbrüche. Das bei einer Hormonersatztherapie hebst du das Östrogenlevel ganz, ganz gering an. Du gehst nicht auf das Niveau einer 30-Jährigen. Mit bioidentischen Hormonen, also das, was du selber produziert hast, führst du jetzt ein bisschen nach oder füllst du ein bisschen auf, sodass diese Prozesse, die bisher gesteuert wurden, auch weiter gesteuert werden können, aber eben der Körper guckt. Ich nehme dazu auch DHEA, kann der halt selber aufbauen, was er braucht auch. Das ist jetzt nicht ein Eingriff, der dich komplett aus der Bahn wirft. Du musst halt gucken, dass du einen Arzt hast, der damit Erfahrung hat und niedrig dosiert.
Wir haben gesprochen eben nochmal über Nahrungsergänzungsmittel, Kreatin. Vielleicht da nochmal kurz für alle, die zuhören und sich fragen, wie hoch sollte die Dosierung sein? Ich meine, in deinem Buch hattest du auch geschrieben, 3 bis 5 Gramm pro Tag als Standard.
Genau, ich nehme 5 Gramm. Mhm.
Kann man sich gut merken, 5 Gramm am Tag für Männer und für Frauen. Das ist übrigens auch die Menge, die ich einnehme seit Jahren, jeden Tag. Vitamin D haben wir angesprochen, Omega-3-Fette, da bitte auf die Qualität achten und dann das Thema Hormonersatz. Nina, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, auch 5 Stunden hätte ich dich hier ausfragen können zu Themen und wir wären immer noch nicht auf den Grund gekommen.
Stoff genug hätten wir.
Stoff genug hätten wir und Stoff genug gibt's auch in deinen Büchern. Da nochmal die Leseempfehlung verlinke ich und auch in deinem Podcast Stay Young heißt er. Mit sehr interessanten Formaten. Jetzt hast du das letzte Wort. Stell dir vor, du könntest auf allen Smartphones da draußen eine Nachricht aufpoppen lassen. Was steht da?
Be your own doctor. Natürlich sollst du dir Rat holen von Profis, aber übernimm Verantwortung für deine eigene Gesundheit ganz, ganz früh und bleib dabei. Alles wird gut, aber nicht von alleine.
Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.